ARD.
Ihr hört Auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Du schlägst heute von hier ab, Darling. Wie bei einem Turnier.
Oh, bin ich wieder dran?
Ja, Darling.
Wie weit ist das Loch entfernt?
370 Yard. Ein paar vier.
Sie scheinen das Golfspiel heute nicht sehr ernst zu nehmen, Temple.
Im Gegenteil, Sir Graham. Ich verliere nur ungern so deutlich wie heute.
Und das gegen mich, deine Frau, die bei Weitem nicht so lange spielt wie du, oder, Darling?
Mir geht unsere Begegnung mit dem Herzog von Westfield nicht aus dem Kopf, vorhin im Clubhaus. Er hat sich kaum verändert, finden Sie nicht auch?
Ja, er sieht nach all der Zeit ganz genauso aus wie damals, vor 5, 6 Jahren.
Dieser Raub seiner Zeit, das war eine seltsame Angelegenheit, nicht?
Wir haben den Täter nie gefasst. Eine Zeit lang glaubten wir, eine Spur zu haben, doch dann verlief alles im Sande. Sie machen diesen ungelösten Fall von mir doch hoffentlich nicht zum Thema, um mich von meiner Aufholjagd abzulenken, Temple?
Nein, sicher nicht.
Kopf nach unten, Paul. Schau auf den Ball.
Ich hab den Kopf unten. Es war gleich nach dem Krieg, nicht, Sir Graham? Der Herzog und die Herzogin von Westfield hatten Freunde zu sich eingeladen nach Hertfordshire. Eines Abends während des Dinners, da brach jemand in das Haus ein und stahl den ganzen Schmuck.
Und der hatte einen Wert von einer 750.000. Es gab keine Anhaltspunkte, keine Fingerabdrücke oder Spuren oder sonst etwas. Es war, als hätte sich der Schmuck in Luft aufgelöst. Dieser Fall war mir immer ein Rätseltempel. Und er wird wohl für immer ungelöst bleiben.
Schau auf den Ball, Darling.
Jetzt hör mal, Steve.
Du musst auf den Ball schauen.
Ich habe alles im Griff.
Temple, glauben Sie mir, uns ist nichts entgangen. Wir haben umfangreiche Ermittlungen angestellt, hatten dafür einen Beamten auf dem Kontinent und waren fast täglich mit dem FBI in Kontakt.
Mein Timothy.
Immerhin ist der Ball wieder sauber, Darling. Und der Schmuck ist niemals aufgetaucht?
Nein, bis heute nicht.
Glauben Sie, dass es die Arbeit einer Bande war, Sir Graham, oder nur die einer einzelnen Person?
Ich wüsste nicht, wie eine Person allein das geschafft haben sollte, Steve. Die ganze Sache war so sorgfältig geplant.
Sie sprachen eben aber auch von einer Spur.
Ja, das war eine ziemlich verrückte Sache. Etwa ein Jahr nach dem Raub wurde ein Mann wegen Einbruchs festgenommen, ein Australier namens MacReady. Er bekam eine recht harte Strafe. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es 6 oder 7 Jahre. 12 Monate später nahm er aus dem Gefängnis heraus Kontakt auf und bat darum, mit Inspektor Marlowe sprechen zu dürfen. Marlowe fuhr hinunter nach Wandsworth und MacReady erzählte ihm, dass wir, wenn wir den Fall Westfield wirklich lösen wollten, einen Mann im Auge behalten sollten. Harry King.
Harry King? Nie von ihm gehört.
Wir auch nicht. Vor MacReady hatte nie jemand von diesem Harry King gesprochen. Nun ja, der besagte Mr. King lebt jedenfalls in Fowey.
In Cornwall?
Ja. Marlowe reiste umgehend nach Cornwall und sprach mit den Beamten vor Ort. Die haben sich totgelacht.
Weshalb?
Tja, es stellte sich heraus, dass dieser Harry King ein allseits beliebter Kaufmann ist, der sein ganzes Leben in Fowey verbracht hat. Ein bescheidener Geselle, der sich auch noch in der Kommunalpolitik engagiert. Und natürlich hatte er noch nie von einem MacReady gehört. Er hat nicht einmal den Herzog von Westfield gekannt.
Wann genau fuhr Marlowe nach Fowey?
Am Tag, nachdem er mit MacReady gesprochen hatte. Das muss 48 gewesen sein.
Verstehe. Und was ist in der Zwischenzeit geschehen? Haben Sie Harry King im Auge behalten?
Oh ja, wir bekommen immer noch Berichte über ihn. Nun ja, Berichte im weitesten Sinne, denn über Mr. King gibt es eben nichts zu berichten. Er verlässt Cornwall eigentlich nur für Hochzeiten und Beerdigungen und fällt sonst nur dadurch auf, dass er nie einen Penny mehr ausgibt, als er verdient.
Und was ist mit dem Australier? MacReady?
Marlowe hat sich nochmal mit ihm unterhalten, aber das führte zu nichts. MacReady sagte ihm einfach, er solle Harry King unbedingt weiter beobachten. Tja, wir haben ihn beobachtet. Doch wie sagt man so schön, außer Spesen nichts gewesen.
Ist dieser MacReady immer noch im Gefängnis?
Nein, er wurde vor etwa 2 Monaten entlassen.
Ist er seitdem zufällig in Cornwall gewesen?
Nicht, dass wir wüssten. Er lebt im Augenblick in einem Gasthaus, ganz in der Nähe des Elephant and Castle Bahnhofs.
Tja, sieht so aus, als würden wir heute nur einen Fall lösen. Den des versunkenen Golfballs. Nicht, Darling? Darling? Oh nein, ich kenne dieses
Und was bedeutet das?
Das, Sir Graham, bedeutet, wir haben einen neuen Fall.
Paul Temple und der Fall Westfield von Francis Durbridge. Übersetzung Dr. Georg Pagitz. Dramaturgie und Dialoge Andreas König. Regie und Musik Antonio Fernandes Lopez. London, 1953.
Sir, entschuldigen Sie bitte, Sir.
Später.
Sir, Sie haben einen Gast.
Ich liege in der Badewanne, Charlie.
Es ist Inspektor Marlow, Sir.
Na gut, ich bin in 5 Minuten da.
Okay, Sir.
Das darf doch alles nicht wahr sein.
Was für ein wunderschönes Haus, Mrs. Temple. Wohnen Sie schon lange hier?
Wir sind letzten März eingezogen. Sie erinnern sich vielleicht. Vorher hatten wir eine Wohnung in der Half Moon Street.
Ja, natürlich. Das war eine sehr schöne Wohnung, aber das hier...
Danke. Wir wollten schon immer am Montpelier Square wohnen. Als dieses Haus auf den Markt kam, konnten wir einfach nicht widerstehen.
Hallo, Marlow. Schön, Sie wiederzusehen.
Guten Morgen, Mr. Temple. Tut mir leid, dass ich Sie, wie soll ich sagen, aus der Wanne hole.
Kein Problem. Entschuldigen Sie wiederum den chinesischen Morgenmantel. So etwas trägt man nach der Vorstellung meiner Frau, wenn man ein erfolgreicher Schriftsteller ist. Dabei war ich nie in China.
Dazu kann ich nichts sagen. Doch ich weiß, wo Sie letzte Woche waren. Auf dem Golfplatz mit Sir Graham.
Das stimmt allerdings. Kann ich mich kaum daran erinnern.
Da kann ich dir aber gerne helfen, Darling. Du hast katastrophal gespielt, ganz im Gegensatz zu mir. Weshalb du beharrlich darauf bestehst, ich hätte diesen Tag nur geträumt.
Ja, so etwas soll schon vorgekommen sein.
Sir Graham erwähnte, dass Sie sich für den Fall Westfield interessieren.
Ja, schon immer. Und seit diesem Tag auf dem Golfplatz, ob es ihn nun gegeben hat oder nicht, seit diesem Tag mehr denn je.
Nun,
setzen Sie sich, Inspektor.
Danke.
Ist MacGrady etwas zugestoßen, Inspektor?
Nein. Nein, nicht, dass ich wüsste. Warum fragen Sie?
Nur ein Gedanke.
Sir Graham hat Ihnen also von MacGrady erzählt.
Ja, er hat uns von Ihrem Besuch in Wentworth berichtet. Aha. Und von dem Hinweis MacGradys, dass Sie einen Mann im Auge behalten sollten namens Harry King.
Tja, vor 2 Tagen kam ein Mann aus Paris hier an. Jules Baron. Er stieg im Gresham Hotel in Knightsbridge ab. Gegen 7:30 gestern Abend erlitt Baron einen Herzinfarkt und rief nach dem Zimmermädchen. Das Mädchen ließ unverzüglich einen Arzt holen, doch es war zu spät. Baron war bereits tot. Natürlich war der Hoteldirektor ein Mann namens Summers. Er war ziemlich aufgeregt und verständigte die Polizei. Wir haben Baron überprüft und stellten fest, dass er unter einem falschen Namen mit einem falschen Reisepass unterwegs war. Sein richtiger Name war Emile Renoir.
Renoir?
Mhm. Er handelte mit wertvollen Steinen und wurde von der Sûreté verdächtigt, einer der größten Hehler in Europa zu sein. Wir wissen nicht, weshalb er nach London gekommen ist. Und schon gar nicht, was er im Gresham Hotel wollte. Jedenfalls, ich habe mir seine Sachen angeschaut und fand diesen Fahrschein. Er war versteckt in seiner Brieftasche.
Danke.
Was ist los, Paul?
Es ist ein Fahrschein für eine Fähre, ausgestellt von der King Harry Dampfschifffahrtsgesellschaft.
Die King Harry Fähre? Die ist in Cornwall. In der Nähe von Falmouth.
Richtig, Mrs. Temple.
Haben Sie den Fahrschein unter die Lupe genommen?
Ja, es ist ein ganz normaler Fahrschein. Wir hatten ihn im Labor. Es steht keine versteckte Nachricht darauf, kein Code, nichts.
Haben Sie ihn bei der Fährgesellschaft überprüft?
Ja, der Fahrschein wurde vor etwa 14 Tagen ausgestellt.
Also war Baron schon vor etwa 14 Tagen hier im Land?
Jedenfalls nicht seinem Reisepass nach.
Inspektor, ich nehme an, Baron starb eines natürlichen Todes? Kein Verdacht auf Fremdeinwirkung?
Nein, es war ganz einfach ein Herzinfarkt. Abgesehen davon, dass der Fahrschein in Cornwall ausgestellt wurde, sehen Sie den anderen Zusammenhang, Temple?
Ja, natürlich.
Was meinen Sie, Inspektor?
Schau dir den Fahrschein an, Steve.
Was ist damit?
King Harry Fähre, Liebling.
King Harry. Harry King!
Naja, glaub ja nicht, dass Ihnen das Zimmermädchen da viel erzählen kann, Mr. Temple. Aber wenn Sie unbedingt mit ihr sprechen wollen...
Ja, das würde ich sehr gerne, Mr. Summers, wenn Sie nichts dagegen haben.
Aber wo denn? Das Gresham Hotel unterstützt die Ermittlung natürlich, wo es nur geht. Nicht?
Ist das der Besitzer?
Ich glaube nicht. Nur der Hoteldirektor.
Wir scheinen ja nicht viel weiter zu kommen.
Nein.
Aber wir wissen nun, dass Baron hier am Dienstagabend ankam, dass er alleine im Speisesaal zu Abend aß und sich dann zurückzog.
So ist es.
Er stand am Mittwochmorgen auf, also gestern, gegen 8 Uhr. Er frühstückte alleine und verließ dann das Hotel tagsüber.
Ja.
Aber wo ist er hingegangen? Das ist die entscheidende Frage.
Nun, es scheint, als ob er nicht einfach so losgegangen war, sondern eine Verabredung hatte. Der Kellner erinnerte sich ja daran, dass Baron ständig auf die Uhr gesehen hat.
Ja, er kam gegen 7 Uhr ins Hotel zurück, begann sich für das Abendessen umzuziehen und, naja, er litt dann den Herzinfarkt. Er starb gegen 7:45.
Dass er sich für das Abendessen umziehen wollte, das ist interessant, oder?
Mhm.
Deutet darauf hin, dass er nicht im Hotel zu Abend essen wollte.
Ja, und auch nicht allein.
Genau.
Psst, da kommt unser Freund Summers.
Es tut mir leid, aber Doris, das Zimmermädchen, sie hat im Augenblick dienstfrei, Mr. Temple. Aber sie hat heute Nachmittag wieder Dienst, da können Sie gerne mit ihr sprechen.
Ich verstehe.
Übrigens, dieses Paket ist eben für Mr. Baron abgegeben worden. Von einem Boten.
Ach.
Kümmern Sie sich darum oder soll ich es dem Inspektor übergeben?
Ich kümmere mich darum.
Sieht für mich wie eine Flasche Medizin aus.
Ja. Ja, das ist es auch. Sie kommt von Burrells, dem Apotheker in Piccadilly.
Die haben auch das Rezept zurückgeschickt.
Ja.
Kannst du etwas mit dem Rezept anfangen?
Nein, aber eine Adresse steht drauf. Hier, Dr. Victor Schumann, 87B Harley Street, 10. April 1953.
10. April? Das war gestern.
Ja.
Vielleicht war das seine Verabredung, Paul.
Ja, das könnte sie gewesen sein. 87B Harley Street. Finden wir es heraus. Guten Morgen, mein Name ist Temple. Ich habe einen Termin bei Dr. Schumann.
Oh, würden Sie bitte hereinkommen?
Danke.
Darf ich Ihren Hut und Ihren Mantel nehmen?
Ja, danke sehr.
Der Doktor wird Sie sicher nicht lange warten lassen. Möchten Sie hier hereinkommen, bitte?
Ja, danke.
Mr. Temple, sagten Sie?
Ja, Paul Temple.
Na sowas. Wann haben Sie den Termin gemacht, Mr. Temple?
Ich habe Dr. Schumann gestern Nachmittag angerufen. Er sagte mir, ich solle heute Vormittag vorbeikommen, um 11:30.
Verstehe. Es tut mir leid, ich kann diesen Termin hier leider nirgendwo finden.
Und doch bin ich hier.
Ja, nun, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ich bin Miss Davis, Dr. Schumanns Sekretärin.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Miss Davis, dann würde ich lieber mit Dr. Schumann persönlich sprechen.
Ja, natürlich.
Catherine, ich habe mit Foster gesprochen und er sagte mir, dass...
Das ist Mr. Temple, Herr Doktor. Er hat Sie gestern Nachmittag angerufen.
Temple? Ja, natürlich. Ich erinnere mich. Catherine, was machen wir nur mit diesem Foster? Dieser Mann treibt mich noch zur Verzweiflung.
Herr Doktor, Mr. Temple hat einen Termin für 12:30. Wir haben 11:30 und in 10 Minuten wartet Ihr nächster Termin auf Sie. Lady Melton,
ja, also... Ja, ich weiß, aber dieser Foster, der macht mir Sorgen. Ich weiß wirklich nicht, was wir mit diesem Kerl anstellen sollen.
Herr Doktor, ich vermute, Mr. Temple ist ein sehr beschäftigter Mann. Er wird noch andere Verabredungen haben. Nicht, Mr. Temple?
Ach, ja, natürlich. Ich bitte um Entschuldigung. Setzen Sie sich doch, Mr. Temple.
Danke, Dr. Schumann. Ich hole Erkundigungen über einen Mann, einen Mann namens Jules Beron. Ich glaube, er war ein Patient von Ihnen.
Beron?
Ja.
Sagten Sie Jules Beron?
Ja.
Nee, kenne ich nicht. Nein, nie gehört. Ich kenne niemand dieses Namens. Ist er Ausländer?
Ja, ein Franzose. Er kam am Dienstagabend aus Paris.
Franzose? Ei. Wie hieß doch gleich dieser Typ, der am Mittwochmorgen hier war? Der große Mann mit dem Schnauzbart. War der nicht Franzose, Catherine?
Sein Name war Renoir.
Stimmt, ja. Emile Renoir.
War er ein Patient von Ihnen?
Nein. Bis vor 3 Wochen hatte ich noch nie von ihm gehört. Er schrieb mir einen Brief und bat mich um einen Termin. Wir machten einen Termin für 10 Uhr am letzten Mittwoch, Vormittag.
Verstehe. Weshalb suchte Mr. Renoir Sie auf?
Renoir? Ich dachte, Sie interessieren sich für diesen Beron. So heißt er doch, nicht Mr. Temple?
Ja. Jules Beron und Emile Renoir scheinen ein und dieselbe Person zu sein.
Ach was, beide eine Person? Boah, was es nicht gibt.
Sind Sie sich sicher, Mr. Temple?
Ziemlich sicher. Renoir handelte mit wertvollen Steinen und, glauben wir der französischen Polizei, stand er im Verdacht, einer der größten Hehler in Europa zu sein.
Hehler? Oi. Was ist ein Hehler?
Jemand, der mit gestohlenen Dingen handelt.
Ah, ich verstehe, ja. Nun, er wird nicht mehr lang ein Hehler sein, Mr. Temple.
Ach nein?
Nein, tut mir leid, aber Mr. Renoir ist ein sehr kranker Mann.
Renoir ist tot.
Ach. Wann ist das geschehen?
Er starb am Mittwochabend an einem Herzinfarkt.
Hier in London?
Ja. Deshalb bin ich hier, Dr. Schumann. Ich möchte alles herausfinden, was es herauszufinden gibt über Mr. Renoir.
Oh, wie aufregend. Aber ich habe Ihnen alles erzählt, was ich weiß. Er machte einen Termin, ich traf ihn, ich untersuchte ihn. Es gibt nichts, was ich noch dazu sagen könnte.
Eine Frage, Mr. Temple. Wie haben Sie herausgefunden, dass Mr. Renoir Dr. Schumann besucht hat?
Eine exzellente Frage, Miss Davis. Dr. Schumanns Name und Adresse standen auf einem Rezept, das wir bei der Leiche fanden.
Was denn nun für ein Rezept?
Nun, jenes Rezept, das Sie, Mr. Renoir, gegeben haben.
Aber ich kann mich nicht daran erinnern, ihm eins gegeben zu haben.
Ich vermute, dass Mr. Temple das Beruhigungsmittel meint, Herr Doktor. Erinnern Sie sich? Sie gaben ihm das Rezept, als er ging.
Oh, ja, natürlich.
Das wird Lady Melton sein. Soll ich Sie direkt ins Untersuchungszimmer führen?
Ja, wenn Sie so nett wären, Catherine. Nun, Sie entschuldigen mich bitte, Mr. Temple?
Ja, natürlich.
Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen konnte.
Im Gegenteil. Sie haben mir sehr geholfen, Dr. Schumann. Steve, hör zu. Bitte geh in mein Arbeitszimmer. Dort findest du das Rezept und die Medizinflasche. Steht alles auf dem Aktenschrank neben meinem Schreibtisch.
Du meinst das Rezept? Dr. Schumann.
Ja, genau. Spring in ein Taxi und bring es ins Stadtzentrum.
Was? Du meinst jetzt?
Ja, Liebling, schnurstracks. Wir treffen uns vor Burrells, dem Apotheker. Du weißt schon, der in Piccadilly.
Was ist denn los, Darling?
Das erzähle ich dir, wenn du da bist.
Dieses Rezept ergibt keinen Sinn, Mr. Temple.
Aha.
Das hat sicher kein Arzt verschrieben, der bei Verstand ist.
Aber was ist dann in der Flasche?
Soweit ich das beurteilen kann, irgendein Hustensaft. Wenn Sie meine ehrliche Meinung hören wollen, dann hat jemand eine normale Flasche Hustensaft gekauft, den Inhalt ausgeschüttet und stattdessen das da eingefüllt.
Aber Ihr Name steht doch darauf.
Ja, das ist eine von unseren Flaschen, Mrs. Temple. Doch ich kann Ihnen versichern, dass wir dieses Gebräu darin nicht hergestellt haben.
Und Sie haben das Rezept nie zuvor gesehen?
Wie gesagt, das ist kein Rezept. Und selbst wenn es eins wäre und wir es bearbeitet hätten, dann wäre es von uns abgestempelt worden. Ganz korrekt. Auf diesem Zettel gibt es keinen Stempel von uns.
Ein sehr guter Hinweis, Mr. Howard. Tja, danke vielmals. Sie waren uns eine große Hilfe.
Gern geschehen. Wer ist denn dieser Dr. Schumann überhaupt?
Tja, das frage ich mich langsam auch.
Ich sagte doch, wir schaffen es an einem Tag nach Cornwall.
Ich habe nie an dir gezweifelt, Steve. Solange du mir nicht am Steuer einschläfst.
Ich muss zugeben, ich spüre jeden Knochen. Ist ja auch kein Wunder. Es ist schon 5:30 und wir sind seit heute Morgen um 9 unterwegs.
Ich kann gerne übernehmen, Liebling.
Wir wollen noch bei Tag ankommen, nicht? Halt mich lieber mit deinen Gedanken wach. Du warst eben beim Rezept stehen geblieben.
Ja, weißt du, ich bin der Überzeugung, dass das Rezept nur aus einem einzigen Grund ins Hotel geschickt wurde.
Um uns oder die Polizei auf die Spur von Dr. Schumann zu führen.
Genau.
Hast du Sir Graham von dem Rezept erzählt?
Ja, natürlich. Ich habe ihn auch gebeten, diesen Dr. Schumann für uns zu überprüfen.
Weiß er auch, dass wir heute nach Forbury reisen?
Ja. Er hat für uns ein Treffen mit einem Mann namens Kendall organisiert. Er ist hier vor Ort der federführende Beamte.
Gut. Wir sollten jede Minute in Bordenig sein. Dann fahren wir mit der Fähre hinüber. Und Forbury liegt gleich am anderen Ufer.
Dann vergiss nicht, rechtzeitig zu bremsen. Ich war schon einmal hier und ich kann dir sagen, es ist eine sehr, sehr kleine Fähre. Bei weitem nicht so groß wie die in Saltish oder die King Harry Fähre. Es ist eher eine Art Floß. Man fährt mit dem Wagen hinauf und dein Motorboot zieht einen dann hinüber. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es nur Platz für zwei Fahrzeuge. Ah, da sind wir ja. Wir müssen dort unten rechts abbiegen.
Das ist nun doch ein sehr schmaler Weg.
Ja, wenn du noch näher ans Wasser fährst, bekomme ich nasse Füße.
Darling, habe ich dir schon mal gesagt, wie ausgesprochen hilfreich deine Kommentare vom Beifahrersitz aus sind? Ist das die Fähre?
Ja, das ist sie.
In Ordnung, Madam. Langsam weiter. Weiter. Fahren Sie bis zur Kette vor.
Was meint er damit, bis zur Kette vor? Wenn wir noch weiterfahren, dann war's das.
Dachte, Madam. Langsam, Madam.
Du hast doch gehört, was er gesagt hat. Langsam.
Geschafft.
Gut gemacht, Madam. Sie können den Motor jetzt abstellen.
Danke sehr.
Können wir jetzt aussteigen?
Ja, Sie können aussteigen, wenn Sie wollen, Sir.
Was für eine wunderbare Aussicht. Ist das dort drüben Forbury?
Ja, das ist Forbury.
Da kommt noch ein Wagen.
Langsam fahren, Miss. So ist es richtig. Bleiben Sie so.
Die Dame in dem Wagen, da ist wohl darin geübt. Sie muss es schon vorher mal gemacht haben.
Nie um ein Urteil verlegen, unser Mr. Temple.
In Ordnung, Bert.
Na dann, wir legen ab.
Sind das die Boote mit Porzellanerde, von denen du mir erzählt hast?
Ja, die fahren fast durch die ganze Welt.
Sag, was ist das für ein Ort, Forbury?
Ach, es ist eine kleine alte Stadt. Du hast vermutlich von ihr gelesen, in der Wind in den Weinen.
Steve, die Frau da in dem anderen Wagen.
Ja?
Das ist Dr. Schumanns Sekretärin.
Bist du dir sicher?
Absolut.
Sie hat dich aber nicht erkannt.
Sie hat mich ganz sicher erkannt. Komm mit, Steve. Hallo, Miss Davis.
Ja, was denn? Hallo, Mr. Temple. Was treibt Sie denn nach Cornwall?
Entspannung, Miss Davis, Entspannung. Einfach nur mal für 2 oder 3 Tage weg aus London. Oh, ich glaube, Sie kennen meine Frau noch nicht, Steve. Das ist Miss Davis, Dr. Schumanns Sekretärin.
Sehr erfreut. Waren Sie denn schon mal hier, Mrs. Temple? Nein, bislang nicht. Es ist ein Erlebnis. Sie haben heute einen himmlischen Tag erwischt. Wenn es windet und stürmt, naja, das können Sie sich sicher vorstellen.
Allerdings.
Kommen Sie oft hierher?
Etwa 3-4 Mal im Jahr. Ich habe einen Bruder in St. Mawes. Er ist krank.
Oh, ich verstehe.
In der letzten Zeit geht es ihm zum Glück besser. Ich hoffe, ich kann ihn bald mal 3 oder 4 Wochen lang mit zurück in die Stadt nehmen.
Ist er ein Patient von Dr. Schumann?
Oh nein, Peter, mein Bruder. Er leidet an Arthritis. Dr. Schumann ist ein Herzspezialist, Mr. Temple.
Verstehe.
Haben Sie noch etwas über Ihren Freund erfahren?
Freund?
Mr. Renoir, den Franzosen.
Oh, der war kein Freund von mir, Miss Davis. Ich war lediglich an ihm interessiert wegen, naja, wegen all dem, was mit ihm passiert ist.
Sie meinen, weil er an einem Herzinfarkt starb?
Mr. Renoir war ein Hehler. Er reiste mit einem gefälschten Reisepass und unter einem falschen Namen. Das allein macht ihn schon interessant, nicht?
Ich verstehe.
Wir sind fast da, Paul.
In Ordnung, Steve.
Tja, ich hoffe, Sie haben einen schönen Urlaub.
Danke Ihnen vielmals.
Auf Wiedersehen, Mrs. Temple.
Auf Wiedersehen, Miss Davis.
Komm, steig ein, Paul. Was ist los, Darling?
Ich denke nach. Über Miss Davis.
Oh, warum? Was gibt es da nachzudenken?
Nun, sie ist sehr attraktiv, nicht?
Paul.
So jung. Genau mein Typ.
Paul.
Ach, Steve. Na gut, ich erzähle dir, was mich beschäftigt.
Wie gesagt, Mr. Temple, ich habe alle Ihre Fälle mit dem größten Respekt verfolgt und bin geehrt, Sie persönlich kennenzulernen. Bin gewillt, Sie in jeder Form zu unterstützen, doch ehrlich gesagt, trotz all dem, was Sie mir erzählt haben über Dr. Schumann und diesen Franzosen, wie war sein Name?
Renoir.
Diesen Renoir. So fürchte ich doch, dass Ihre Ermittlungen hier in Fowey letztlich nur Ihre Zeit verschwenden.
Nun, Inspektor Kendall, wir werden sehen.
Glauben Sie denn tatsächlich, dass ausgerechnet Harry King was mit diesem Westfield-Raub zu tun hatte?
Wenn nicht, warum hat MacReady uns dann auf ihn angesetzt?
Ich habe diesen MacReady nie kennengelernt, aber naja, wir alle kennen doch solche Typen, nicht? Kleinganoven mit einem Minderwertigkeitskomplex. Es gibt nichts, was die nicht sagen oder tun würden, nur um wenig Aufmerksamkeit zu bekommen.
Ja, aber die Tatsache bleibt, Inspektor, dass er von Harry King gehört haben muss. Ansonsten hätte er ihn nicht erwähnt.
Nun, alles, was ich Ihnen dazu sagen kann, Mr. und Mrs. Temple, ist, dass ich Harry King seit vielen Jahren kenne. Und wenn er ein Ganove ist, dann bin ich die Queen.
Möchten Sie noch etwas Kaffee, Inspektor?
Oh, danke, Mrs. Temple. Wie lange bleiben Sie in Fowey?
Ich habe mich noch nicht entschieden. 2 oder 3 Tage.
Gut. Wenn Sie King treffen wollen, dann werde ich das für Sie arrangieren.
Danke, Inspektor.
Wohnt er in Fowey?
Ja, er hat einen Lebensmittelladen. Den besten der Stadt.
Gibt es sonst etwas Erwähnenswertes?
Nun, er lebt nicht über seine Verhältnisse, Mrs. Temple. Seine Tante, nette alte Dame, eine Miss Wilton, sie ist seine Haushälterin.
Inspektor, Sie sagten, Sie kennen ihn schon lange?
Oh, ich kenne die Familie seit bestimmt 20 Jahren. Ich denke noch oft an seinen Vater, den alten Luther King. Wir nannten ihn immer Toddy King. Was für ein gutmütiger, freundlicher Mann. Richtig ruhig. Einer, der nie den Mund aufmachte.
Ist er schon verstorben?
Während des Kriegs. Er und seine Frau fuhren hoch nach London, nur für ein Wochenende. Das falsche Wochenende. Das Wochenende, an dem die Crowds zum ersten Mal die Stadt bombardierten. Mit Marschflugkörpern. Beide starben.
Und Harry übernahm das Geschäft?
Ja.
War er der einzige Sohn?
Nein. Es gab noch einen anderen Jungen. Der hieß Luther, wie der Vater. Oh, das war ein übler Typ. Ständig in Schwierigkeiten. Frauen, Geld, weiß Gott noch was. Es gab dann einen schlimmen Skandal. Ich glaube, das war 42. Wie auch immer. Auf einmal war der weg. Fortgeschickt. Nach Neuseeland oder Kanada.
Hm. Wie alt ist dieser Luther heute?
Er ist genauso alt wie Harry. Sie sind schließlich Zwillinge. Ich würde sagen 46 oder 47.
Nachdem Luther King seinerzeit verschwand, hat man ihn jemals wiedergesehen?
Nein. Es gibt viele Geschichten über ihn. So kann sich jeder raussuchen, welche er glaubt. Ich tendiere zu der, nach der er zur neuseeländischen Luftwaffe ging und während des Krieges abgeschossen wurde. Ob das stimmt oder nicht, wer weiß das schon. Harry spricht niemals über ihn. Das ist, nun, das ist eben so eine Sache.
Ist unser Harry King denn Junggeselle, Inspektor?
Aha. Woher kommt nun dieses Interesse?
Entschuldige, Darling. Habe ich dich aus deinen Träumereien über die sehr attraktive Miss Davis gerissen?
Harry King ist in der Tat ein überzeugter Junggeselle. Seine Hobbys sind Holzarbeit und er beobachtet für sein Leben gern Vögel.
Vögel?
Vögel. Andauernd. Gerade in der letzten Zeit.
Sie sind also felsenfest davon überzeugt, Inspektor, dass Harry King ein ehrenwertes Mitglied der Gemeinde ist.
Felsenfest.
Entschuldigen Sie, Sir?
Ja? Was ist, Dolly?
Sie werden am Telefon verlangt, Sir.
Oh, gut. Entschuldigen Sie mich. Das ist vermutlich meine Frau. Ich habe vergessen, ihr zu sagen, dass ich zum Mittagessen nicht nach Hause komme.
Da bin ich aber froh, dass ich nicht in Ihren Schuhen stecke, Inspektor.
Ein netter Mann.
Ja, Sir Graham hat gesagt, dass wir ihn mögen würden.
Paul, wegen dieser Miss Davis, Catherine Davis.
Oh, Liebling, das war nur ein Scherz. Du weißt doch, dass ich...
Ich weiß, Darling. Aber glaubst du ihre Geschichte nun? Dass ausgerechnet sie, die Sekretärin von Dr. Schumann, zufällig auch hierher kommt, um ihren Bruder zu besuchen? Kam sie nicht vielmehr wegen Harry King?
Falls Mr. King tatsächlich in diese Angelegenheit verwickelt ist, dann... Ja, dann kam sie wegen ihm hierher. Andererseits...
Du bist dir bei King nicht sicher, oder?
Doch, ich bin mir sicher, Steve. Er ist in meinen Augen mit absoluter Sicherheit in den Westfield-Raub verwickelt. Doch ich glaube, es wird nicht einfach werden, das zu beweisen.
Da ist doch der Fahrschein für die Fähre.
Ja, das beweist leider nichts. Und Sir Graham ist nicht überzeugt davon, dass... Ach, da kommt der Inspektor.
Mr. Temple... Ich habe schlechte Nachrichten für Sie.
Was ist geschehen?
Ich habe eben einen Anruf aus Polperro erhalten. Offensichtlich ist Harry King heute Vormittag dorthin gefahren, um Vögel zu beobachten. Und dann ist er wohl von den Klippen.
Er ist in den Tod gestürzt?
Ich fürchte, ja. Harry King ist tot.
Schönen Nachmittag, Sir.
Sergeant Crawford, guten Tag. Was für eine unerfreuliche Sache. Wann ist es passiert?
Soweit wir das sagen können, etwa um 11:30, heute Vormittag, Sir.
Hat jemand gesehen, wie es passiert ist?
Nein, Sir. Aber einer der Fischer aus dem Ort, ein Kerl namens Bill Stone, der hat King auf der Spitze der Klippen herumturnen sehen. Laut ihm hat King da oben die verrücktesten Sachen getrieben. Über Felsen klettern und drüberspringen und so ein Zeug.
Warum um alles in der Welt hat King das wohl getan?
Sir, das war einfach sein Spleen, dieses Vögel beobachten wollen. Da war er einfach mit einem Feuereifer bei der Sache. Es geht auf keine Kuhhaut. In den letzten Wochen hat er sich anscheinend dauernd hier herumgetrieben.
Hm. Wo ist die Leiche?
Ich habe Anweisung gegeben, dass man sie nicht anrührt, Sir. Sie liegt am Fuß der Klippe, auf der anderen Seite des Hafens.
In Ordnung, Sergeant. Wir werden sie uns ansehen.
Am schnellsten geht's, wenn wir mit einem Boot hinfahren, Sir. Ich habe eins bereitstehen.
In Ordnung. Ach, übrigens, das sind Mr. und Mrs. Temple. Ich denke, Sie haben schon von Paul Temple gehört, Sergeant.
Gehört? Mr. Temple, Sir, ich verschlinge Ihre Bücher.
Oh, vielen Dank. Und natürlich guten Tag, Sergeant.
Guten Tag, Sir. Tag, Madam.
Guten Tag.
Wer hat die Leiche gefunden, Crawford?
Ein Fischer namens Dan White und ein alter Mann, den hier alle Papa Bandix nennen. Da hinten stehen die beiden. Sie werden uns hinüberrudern.
Gut.
Oh, Mrs. Temple, es ist natürlich Ihre Sache, aber ich würde an Ihrer Stelle hierbleiben und mir etwas die Stadt ansehen.
Haben Sie Angst, dass ich seekrank werde, Sergeant?
Nein, das nicht, Madam, aber nun ja, Mr. King, das ist kein schöner Anblick. Bei einem Sturz aus der Höhe, wie soll ich sagen, da bleibt nicht alles zusammen oder am Stück. Und da, wo mal sein Gesicht war, da ist jetzt...
Danke, Sergeant. Ich denke, ich werde auf Sie hören.
Oh, ich kann mich nicht erinnern, diese Worte jemals aus deinem Mund gehört zu haben.
Gewöhn dich auch lieber nicht daran, Darling. Ich werde mir nun etwas die Umgebung anschauen. Dieses Polperro soll ja recht pittoresk sein, sagt man. Bis später, die Herren.
Auf Wiedersehen.
Wiedersehen, Mrs. Temple. Dan, das sind Inspektor Kendall und der Paul Temple. Darf ich vorstellen, Dan White und Papa Bandix.
Tag, Sir. Sir?
Der Sergeant hat mir erzählt, dass Sie die Leiche gefunden haben, Dan?
Ja, Sir. Ich und Papa Bandix. Wir waren auf der anderen Seite vom Hafen und haben eins der Netze festgemacht. Der alte Papa Bandix hier, der hat die Leiche entdeckt. Unten, am Fuß der Klippe. Wir haben zuerst nicht gesehen, was es war, Sir. Dachten erst mal, dass da einer ein Sonnenbad nimmt. Stimmt's, Papa Bandix?
Tja, was für eine furchtbare Geschichte.
So ist es. Aber wenn's einer heraufbeschworen hat, dann der Sir. Ging immer volles Risiko, der gute Mr. King. Ich sagte zu ihm, erst letzten Dienstagvormittag, da habe ich zu ihm gesagt, Mr. King, Sie müssen besser aufpassen, Kumpel. Oder zack, Sie liegen irgendwann unten und irgendein armer Kerl muss Sie dann zusammenwischen.
Was tat er so auf der Klippe, können Sie das sagen?
Vögel anstarren, Sir. Kam zwei oder dreimal die Woche hierher, um Vögel anzustarren.
Hm. Wie kommt man auf die Spitze der Klippe? Ist das da drüben der Weg?
Ja, das ist er, Sir. Dann ging er rüber. Darüber, auf die Rückseite. Dort ist es dann auch passiert, Sir. Auf der anderen Seite vom Felsvorsprung.
Ich verstehe. Gibt es denn noch einen anderen Weg zur Spitze?
Nein, Sir.
Doch, da gibt's einen, Dan. Auf der anderen Seite drüben. Und ist ein verdammt steiler Weg. Man braucht dafür so um die anderthalb Stunden.
Haben Sie Mr. King gesehen? Vor dem Unfall, meine ich.
Das habe ich, Sir. Ich sah ihn, wie er aus dem Dorf kam. Hab zu ihm rübergerufen, aber er hat nicht reagiert. Hatte was in seiner Hand. Da hat er immer drauf geglotzt. Kein Schimmer, was das war.
In Ordnung. Schauen wir uns jetzt einmal die Leiche an.
Geben Sie mir Ihre Hand, Sir.
Vorsicht, Sir.
So.
Auf zur Leiche.
Ich hoffe, Sie haben noch nichts gegessen.
Hier. Das ist offensichtlich die Stelle, an der ausgerutscht ist, Temple. Sie können die Spuren sehen. Schauen Sie, da links.
Ja.
Sieht für mich danach aus, als ob er auf diesen Felsvorsprung hinauf wollte, Sir.
Ja, dort oben ist ein Vogelnest. In Ordnung, Sergeant. Sie durchsuchen ihn jetzt wohl besser.
Diesen Anzug, den er da trägt, Inspektor, haben Sie ihn vorher schon mal gesehen?
Ja. Er trug ihn das letzte Mal, als ich ihn lebend sah.
Wann war das?
Das war Anfang dieser Woche. Ich habe vergessen, an welchem Tag. Armer Teufel. Das wird ein furchtbarer Schock für Miss Wilton.
Sie meinen seine Tante?
Ja, die alte Dame hat einen Narren an ihm gefressen. Sie hat sich in den letzten 10 Jahren um ihn gekümmert.
Ich würde mir diese Klippe später gerne genau anschauen, Inspektor.
Ja, natürlich.
Da ist nichts Besonderes in seinen Taschen, Sir. Führerschein, Versicherungsschein, Brieftasche. enthält 6 Pfund 10, Sir. Ein oder zwei alte Wäschereischeine. Ein Rezept. Das ist alles, Sir.
Keine Pfeife oder Zigaretten?
Nein, Sir.
Würde auch keinen Sinn ergeben. Harry King war Nichtraucher.
Ach, verstehe.
In Ordnung, Sergeant. Machen Sie weiter. Mr. Temple und ich sehen uns hier mal um.
In Ordnung, Sir.
Tja, sieht ganz wie ein Unfall aus, nicht?
Wie meinen Sie das?
Nun ja, das ist schon komisch. Sie kommen extra herunter, um ihn zu sehen, und dann passiert das.
Ja, sehr komisch.
Aber es ist doch ein Zufall, oder?
Wäre dies einer meiner Kriminalromane, Inspektor Kendall, was sagen Sie? Wären Sie als Leser an dieser Stelle mit einem Zufall zufrieden?
Nein, wäre ich nicht.
Ich auch nicht, Inspektor. Ich auch nicht.